Themenreihe Geistesgaben, beschenkt, um zu schenken, die Themenreihe über den Heiligen Geist. Und ich habe das die letzten Male ausgeführt, der Heilige Geist ist eine Person, nicht eine kosmische, mystische Energie, sondern eine Person und er möchte unser Freund sein. Und es geht um Beziehung. Michael hat gesagt, das war das Seminar mit Ingolf Elzel in Reutlingen und er hat ein Beispiel erzählt, was ich am Anfang weitergeben möchte, weil es so verdeutlicht, das so stark verdeutlicht hat. Der Heilige Geist, er möchte nicht nur bei unserer Bekehrung dabei sein, die Bekehrung auslösen und so weiter und dann ist alles klar, das war's dann, sondern er möchte mit uns eine Beziehung haben. Und Ingolf hat dieses Beispiel benutzt, wenn Eltern Kinder kriegen, dann ist es klar, da ist ein Teil vom Vater, ein Teil von der Mutter und das zusammen, daraus entsteht das Kind. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, Vater und Mutter ist immer bei dir, weil du ja durch Vater und Mutter entstanden bist. Aber er sagt, wenn sein Sohn am Fahrrad ist und ihm springt die Kette runter, dann schreit sein Sohn nach ihm, Papa, komm, hilf mir. Er hätte ja auch sagen können, naja, warum? Papa ist doch immer bei mir. Er hat doch durch die Zeugung, lebt doch Papa in mir. Das reicht mir doch. Aber nein, er schreit und sagt, Papa, komm. Und ich musste so dran denken, an unsere Kinder. Also die Anna kann oftmals nicht für 2-3 Minuten mal den Raum verlassen, wo die Kinder sind. Also wenn ich unten im Büro bin oder jetzt in dem Fall oben und Anna kommt kurz zu mir, das dauert keine 2 Minuten, dann höre ich schon, Mama, Mama. Und dann heißt es, Mama, wo bist du? Mama, kommst du? So ist da diese Leidenschaft, diese Verbindung. Klar, okay, vielleicht müsste man da ein bisschen erzieherisch, mal ein bisschen. Aber ich will das auf den Heiligen Geist übertragen, ja? Ich glaube, wenn wir diese Beziehung zum Heiligen Geist hätten. Heiliger Geist, wo bist du? Heiliger Geist, kommst du? Diese Leidenschaft. Ich glaube, es würde unseren Alltag, unser Leben verändern. Und das ist die Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben sollen. Nicht nur, ja, bei der Bekehrung war er da. Nein, Beziehung, Freundschaft, Verbindung, das ist so wichtig und so entscheidend. Wir blenden mal die Folie 2 ein. Da ist die Themenübersicht. Genau, und es gibt in dieser Themenreihe immer noch die ganze Zeit, von Anfang bis Ende, die Möglichkeit, über Slido Fragen zu stellen, über die Slido-App oder über die Webseite sli.do und dann mit dem Code CZSGG, Geistesgaben, nicht Grins, Grins. Und dann könnt ihr auch weiterhin immer noch Fragen einreichen. Also, wenn ich heute Dinge sage und es wirft bei euch Fragen auf, dann könnt ihr gleich in Slido die Fragen reintippen. Oder draußen im Foyer gibt es einen Kasten für die, die nicht digital unterwegs sind. Da könnt ihr eure Fragen reinwerfen. Und ich werde dann gerne in den nächsten Predigten auf diese Fragen eingehen. Wahrscheinlich haben wir am Ende dann auch nochmal so einen Fragenteil im Interview-Stil. Weil uns das wichtig ist, dass wir nicht nur von vorne euch zupredigen, sondern dass da, wo wirklich Fragen da sind, wo ihr Dinge wissen wollen, dass wir da auch ganz gezielt drauf eingehen können, weil wir wollen, dass diese Themenreihe echt was verändert, dass die Beziehung zum Heiligen Geist bei uns allen besser wird und tiefer wird. So, eine Frage von letzter Woche, Folie 1, greife ich am Anfang gleich mal auf. Da hat jemand gefragt, Folie 1, okay, er klickt, okay, ich lese es vor, kein Problem, gibt es außer dem Sprachengebet, Prophetie, noch andere Gaben, die der Heilige Geist gibt? Vielleicht könnte man auf diese auch noch eingehen. Ja, natürlich. Gute Frage. Es gibt natürlich noch andere Gaben. Wir lesen einmal hier nochmal der Vollständigkeit halber 1. Korinther 12, 8 bis 11. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen, in einem anderen aber Weissagung, ich habe jetzt in Klammer geschrieben Prophetie, aber letztes Mal ausgeführt, dass Weissagung und Prophetie dasselbe ist, das sagt die Bibel ganz klar, das liegt nur an der Übersetzung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen, also die Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, so wie er will. Genau. Also, und können wir auf die anderen auch noch eingehen? Ja, deswegen haben wir eine Themenreihe. Also, wir kommen nach und nach darauf zurück. Ich habe letztes Mal über Prophetie gesprochen und danach kam der Franz auf mich zu, der letztes Mal Technik gemacht hat, gesagt so, aber die letzte Folie, die hast du ja gar nicht mehr besprochen, das war doch die wichtigste. Kannst du auf die müsstest du nochmal eingehen? Ja, okay, also ich werde am Anfang mir Zeit nehmen, noch ein paar Dinge über Prophetie einfach anzufügen, was letztes Mal nicht mehr geschafft worden ist, damit es auch vollständig ist, dass ich euch da nichts vorenthalte. Und dann werden wir heute über das Wort der Weisheit sprechen, aber den ersten Teil eben nochmal auf Prophetie zu sprechen kommen. Prophetie ist wichtig, dass man da ausführlich drüber redet, weil Paulus uns ganz klar sagt, dass Prophetie die wichtigste Gabe ist. Warum ist es so? Heilung, es gibt doch so wichtige, tolle Gaben. Warum ist Prophetie die wichtigste Gabe? Weil Gott ist ein Gott, der uns nahe kommen möchte, ein Gott, der kommuniziert und er möchte mit uns sprechen, er möchte mit uns reden, heute noch. Und das geschieht eben durch Prophetie, durch prophetische Eindrücke, durch Bilder, durch prophetisches Gebet. Gott spricht und Gott redet. Kommunikation ist in so vielen Dingen der Schlüssel zu allem. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer guten Ehe. Wenn die Kommunikation stimmt, kannst du darauf aufbauen. Wenn es an dem Punkt schon hapert, wird es schwierig, die anderen Punkte anzugehen. Gute Freundschaft, gute Geschäfte, egal was, Kommunikation ist so wichtig. Mit Kommunikation steht und fällt so vieles. Genauso auch bei Gott. Wichtig ist, dass wir mit Gott im Gespräch sind. Dass wir hören, was er uns sagen möchte und dass wir auf seine Stimme antworten. Und das kommt durch Prophetie zum Ausdruck. Ich habe letztes Mal gesagt, prophetische Rede oder Prophetie hat immer drei Merkmale, drei Stoßrichtungen, nämlich Prophetie dient immer zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Erbauung, Ermahnung und Trost. Das zeigt uns, dass Prophetie immer Seelsorge ist. Also Gott, er sorgt sich um unsere Seele. Er kümmert sich um unsere Seele, dass unsere Seele erbaut, ermutigt und getröstet wird. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Prophetie dient uns immer zum Guten. Prophetie wird uns niemals bloßstellen oder uns in Verlegenheit oder sonst irgendwas bringen. Sage ich nachher auch noch mal kurz was dazu. So. Jetzt ganz praktisch, wie kann ich denn die Gabe der Prophetie empfangen und wie kann ich den Umgang damit lernen? Also Punkt 1 natürlich, öffne dich dafür. Mach dein Herz auf, sag Gott, dass du diese Gabe begehrst. Paulus sagt uns, wir sollen danach streben. Ich habe das die letzten Male ausgeführt, wie das aussehen kann, dieses Streben. Auch nochmal an diesem Beispiel der Kinder, wenn sie nach Nachtisch gieren zum Beispiel. Danach zu streben, das zu wollen, das sich danach auszustrecken. Und es fängt damit an, dass du dich Gott öffnest und sagst, Gott, ich möchte das. Ich würde mir wünschen, du würdest mich als dein Werkzeug gebrauchen, dass ich in dieser Gabe dienen kann. Ingolf hat gestern gesagt, der Heilige Geist, er kommt nicht, wenn wir nicht wollen. Und die Geistesgaben, werden sie nicht empfangen, wenn wir es nicht wollen, wenn wir uns danach nicht ausstrecken. Die Bibel sagt uns, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja? Also, wer bittet, dem wird gegeben. Das ist der Anfang von allem. Streck dich danach aus. Manchmal haben wir, wenn wir in der ersten Folie, machen wir mal nochmal ganz kurz Folie 1 nochmal. Da steht sie noch, genau, super. Dies alles aber wirkt einer derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Das kann uns in eine falsche Passivität hineinbringen. Sein neuer Geist teilt ja eh aus, wie er will. Aber Ingolf hat es gestern auch nochmal so deutlich gesagt, er teilt denen aus, die wollen und die sich ausstrecken. Das ist kein Widerspruch. Ich strecke mich aus und sage ihm, was ich will. So, wenn die Kinder sich Geschenke bestellen an Weihnachten und wir entscheiden, welche Geschenke wir dann geben. Aber wir strecken uns danach aus. Und dann betet darum, dass du diese Gabe empfängst oder lass für dich beten, dass du diese Gabe empfangen kannst. Und dann fang an, diese Gabe zu praktizieren. Auch wenn du noch unsicher bist, fang an, diese Gabe zu trainieren. Und es gibt einfach gute Rahmenbedingungen, wo man diese Gabe gut praktizieren kann. Ein guter Rahmen ist hier im Gottesdienst. Was, hier im Gottesdienst? Ja, so wie wir es vorhin gemacht haben im Gabenteil, wo Peggy da war und die Dodens hier waren und so weiter. Das ist eine gute Möglichkeit. Warum? Es gibt hier einen Gottesdienstleiter. Und zu dem kannst du kommen. Und wenn du einen Eindruck hast und du bist dir einfach nicht so sicher, du bist dir unsicher, dann darfst du diesen Eindruck auch erst dem Gottesdienstleiter ins Ohr flüstern. Und darfst ihm sagen, ich habe das und das empfangen. Denkst du, das ist, passt es? Und dann kann der Gottesdienstleiter das prüfen und er kann sagen, du, ich glaube, das passt heute nicht. Aber danke, dass du dich aufgemacht hast und bleib offen dafür, komm doch wieder mal. Und dann weißt du, du kommst nicht in eine komische Situation hinein, du weißt, der Gottesdienstleiter hat es abgefangen. Aber meistens werde ich sagen, ja, Hammer, gib's weiter, richtig gut. Und du wirst erkennen, dass die Dinge, die du bekommen hast, dass sie vom Heiligen Geist eingegeben und inspiriert sind. Ein anderer guter Rahmen ist Kleingruppe, unsere Kleingruppe. Unsere Kleingruppen, auch da ist es total ein guter Rahmen, egal was man macht thematisch in der Kleingruppe, das einfach zu praktizieren. Eine gute Kleingruppe gehört eine Gebetszeit mit rein, die dabei ist. In meiner Gruppe, Franz ist heute nicht hier, wo wir Play and Pray hatten, wo wir gespielt haben, Gesellschaftsspiele oder Videospiele oder so, da haben wir immer eine Zeit auch des Gebets gehabt. Das beißt sich überhaupt nicht, das ist wunderbar. Du kannst deine Kleingruppe so aufbauen, dass du dem Raum, dem Raum gibst und Zeit gibst. Und dann, wenn diese Gebetszeit ist in der Kleingruppe oder Lobpreiszeit, dann kann man genau auch in diesem Rahmen einfach offen sein. Dann sind wir offen, ob der Heilige Geist was sagen möchte, ob er was sprechen möchte. Und dann darfst du dich trauen, in diesem Rahmen zu sagen, ich glaube, ich empfinde, und das dann weiterzugeben. Und auch da hat es einen Leiter, der dann da ist und der das dann ja auch auffangen kann. Aber wir werden in dieser Gabe nicht wachsen, wenn wir sie nicht trainieren, wenn wir nicht anfangen, aus dem Boot auszusteigen und Schritte auf dem Wasser zu gehen. In 1. Timotheus 4, Vers 14 heißt es, vernachlässige nicht, sagt Paulus zu Timotheus, vernachlässige nicht die Gabe, die du bekommen hast. Also eine Gabe kann da sein, aber sie kann verkümmern, sie kann vernachlässigt werden und wir müssen sie trainieren. Und wenn du das in diesem Rahmen trainierst, dann würdest du dadurch Sicherheit bekommen und dann wird diese Gabe ausgebaut werden. Dann kannst du dich trauen, sie in Seelsorge weiterzugeben und der nächste Schritt dann einfach in deinem Alltag. Menschen, die Gott gar nicht kennen. Du hast einen Impuls, ein Wort der Weisheit, du hast eine Prophetie. Sehen wir später auch nochmal, wie das zum Beispiel aussehen kann, wie das Gott auch mit Menschen aus der Bibel gemacht haben. Menschen, die Gott nicht kennen, auf einmal hast du für sie einen prophetischen Eindruck und du gibst es weiter und auf einmal merken die, wow, es gibt mehr, als ich dachte bisher. Es gibt ja einen Gott, der mich hört, der mich kennt. Und dann benutzt Gott dich, der Heilige Geist benutzt dich als Werkzeug, um in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Auch Menschen, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und das ist so stark. Okay, so viel dazu. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn selber Prophetie oder prophetisches Wort empfangen? Also die andere Seite. Auch da beginnt alles damit, dich zu öffnen. Wenn du eine Frage hast, einfach eine Lebensfrage hast, dann geh zu Gott und bitte Gott darum, dass er in dein Leben hineinspricht. Olonska hat es in seinem Buch so schön geschrieben, Christen fragen den Herrn und überlassen ihm das Wie einer Antwort. Also, wir dürfen eins nicht verwechseln. Propheten sind keine Dienstleister, so wie die Wahrsagerin, zu der du hoffentlich nicht gehst und dir die Karten legen lässt und in die Glaskugel guckst oder sonst irgendwas. Propheten sind keine Dienstleister, wo wir hingehen und ihr wisst ja auch, umsonst habt ihr das empfangen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Auch da wäre es auch komisch, es wäre eine Dienstleistung, sondern Gott ist der, der spricht und redet. Und wir gehen zu Gott und sagen ihm, welche Fragen wir haben. Und er wird entscheiden, auf welchem Kanal er uns antwortet. Es gibt verschiedene Kanäle, wie Gott uns antwortet. Er kann uns durch Träume antworten, durch Visionen. Wenn wir Bibel lesen, auf einmal hast du das Wort vor dir. Das ist ein Wort der Erkenntnis, komme ich auch noch drauf in der Themenreihe. Auf einmal liest du dieses Wort, was du vielleicht schon 20, 30 Mal gelesen hast. Und auf einmal ist das die Antwort, die du jetzt brauchst. Das ist die Erkenntnis für dein Leben. Dann spricht Gott auf diesem Weg in dein Leben hinein. Oder er benutzt eben einen prophetischen Eindruck, prophetisches Gebet, einen Propheten, um in dein Leben hineinzusprechen. Also Möglichkeiten gibt es da verschiedene und Gott entscheidet, auf welchem Kanal er antwortet. Aber hilfreich ist es sicherlich, Orte zu besuchen, an denen prophetisch geredet wird, an denen prophetische Rede passiert. Also auch alles, oder dieses Beispiel mit so, Gott, ich wünsche mir, dass ich ein Lotto gewinne und Gott sagt, gib mir eine Chance, kauf dir ein Los. Also dieses, wenn ich das empfangen möchte, dann ist es hilfreich, ich bin an Orten, wo prophetische Rede geschieht. Ich bin im Gottesdienst, ich bin in der Kleingruppe, wo das hoffentlich praktiziert wird, oder aber ich nehme prophetisches Gebet in Anspruch. Ich habe euch das erzählt, dass ich jedes Jahr, wenn ich auf der MOVE, auf der Pastorenkonferenz bin, dass ich jedes Jahr zum prophetischen Gebet gehe. Und das ist, sind Leute, die diese Gabe haben in besonders ausgeprägter Form und die dann immer so zutreffend in mein Leben hineinsprechen. Also das gibt es natürlich schon auch, die Form von prophetisches Gebet. Aber Gott, er entscheidet, wie er dir dann antwortet. So, wie gehe ich jetzt mit einer Prophetie um, die ich bekommen habe? Was ist, wenn prophetische Rede geschieht, entweder direkt zu mir oder eben im Gottesdienst? Wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn ich das höre? Also da sind wir jetzt Folie 3, da möchte ich jetzt noch drauf eingehen, als letzter Punkt zum Thema Prophetie. Genau, Umgang mit Prophetie. Also, Olonska schreibt hier auch sehr zutreffend, die Prophetie ist eine so wichtige Gabe, dass die Unterdrückung oder die Nichtförderung des prophetischen Dienstes die Grabschaufel für das geistliche Leben der Gemeinde werden kann. Also, die Unterdrückung oder Nichtförderung des prophetischen Dienstes kann die Grabschaufel für das geistliche Leben einer Gemeinde sein. Das ist ziemlich hart. Und wir sehen das aber auch an ein paar biblischen Beispielen. Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild und wüst. Also, manche haben hier übersetzt, wo keine Vision ist, verwildert ein Volk. Das haben manche hier übersetzt und so. Und man sagt dann, Mensch, wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine gut ausgearbeitete Vision, damit steht und fällt alles. Eine Vision zu haben ist nicht schlecht. Aber vom Originaltext steht hier nicht Vision, sondern vom Originaltext steht hier Weissagung, steht hier Prophetie. Wo keine Prophetie da ist, verwildert ein Volk oder wird das Volk wüst und leer, sagt die Elberfelder. Und Neues Leben Übersetzung heißt es, wenn ein Volk das prophetische Wort, also auch da sehen wir, hat es korrekt übersetzt, nicht mit Vision oder so, sondern mit prophetischem Wort, wo ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es aber jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetze hält. Mangel an Prophetie in Gemeinden ist wie ein geistlicher Verfallszustand. Im Alten Testament wird die Zeit eines geistlichen Niedergangs mit dem Rückgang der Prophetie in Verbindung gebracht. Also wir haben zum Beispiel die Stelle 1. Samuel 3, Vers 1, haben wir hier auch noch mit drauf, da heißt es, in jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach, also wenig Prophetie steht hier, wenn man es direkt übersetzen würde, steht hier wenig Prophetie. Und also, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. In dieser Zeit kam es nur noch selten vor. Und dann haben wir 1. Samuel, viele von euch kennen diese Geschichte von dem kleinen Samuel, der nachts geweckt wird. Samuel, Samuel, wo diese Stimme kommt und er denkt, sein Meister, der Eli, hat ihn irgendwie gerufen und er steht auf und er geht hin und sagt, warum hast du mich geweckt? Und er sagt, was? Ich habe dich nicht geweckt, warum weckst du mich? Was ist hier eigentlich los? Und es passiert dann aber dreimal. Und dann sagt Eli, Mensch, ich glaube, Gott ruft dich. Und es war in einer Zeit, wo, wir haben es gerade gelesen, wo Gott nur noch wenig prophetisch geredet hat. Und dann beginnt eine neue Zeit, auch durch Samuel und durch das, was dann geschieht und entsteht. Und wenn wir jetzt fragen, wie sollen wir mit Prophetie umgehen? Dann am besten so, wie Samuel gemacht hat. Hier bin ich, dein Knecht hört, hat er gesagt. Das ist bei mir Gänsehaut. Hier bin ich, dein Knecht hört. Das sollte der Umgang mit Prophetie sein. Mach dich auf dafür, dass Gott in dein Leben hineinreden möchte, dass Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Er hat dir so viel zu sagen. Er meint es so gut mit dir. Und dann sag, ich höre. Ich habe meine Antennen auf Empfang. Jeder Radio, Radiosender, Antenne 1 und so weiter, die sind auch jetzt gerade auf Sendung. Ganz sicher, die reden, die sprechen, die sind jetzt gerade auf Sendung, aber wir würden es nur hören, wenn wir die Antenne ausfahren, wenn wir die Frequenz einpegeln und dann, was ist das, ich weiß nicht, wer die Frequenz ist, 101,3, irgendwie sowas, genau, dann empfangen wir. Und wenn wir nicht empfangen, Antenne 1, liegt es nicht an Antenne 1, sondern es daran, dass wir nicht auf dem Empfang sind. Gott spricht, Gott erredet, er möchte reden, er ist auf Sendung, hundertprozentig. Aber die Frage ist, ob du auf Empfang bist. Und dann heißt es, hier auch, haben wir auf der Folie auch noch mit drauf, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Prophetie kann schon allein dadurch verachtet werden, indem wir sie einfach nicht beachten. Um einen Menschen zu verachten, müssen wir ihn nicht beschimpfen. Um einen Menschen zu missachten, reicht es schon, wenn wir ihn links liegen lassen, wenn ich mit dem nichts rede, wenn ich so tue, als wäre er Luft. Also um Prophetie zu verachten, reicht es schon zu sagen, da rein, da raus, ist mir wurscht. Das ist schon verachten. Und prophetische Rede zu verachten, könnte unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht manchmal aus Unsicherheit oder aus Angst, weil uns das irgendwie unangenehm ist und weil wir nicht wissen, was kommt da und so. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, Angst zu haben. Samuel Harfst singt in dem Lied, in einer Strophe heißt es da, hab keine Angst, vor allem vor mir nicht, sagt der Gott. Hab keine Angst. Vor allem vor mir nicht. Hab keine Angst vor Gottes Regen. Er meint es gut mit dir. Hab keine Angst vom Heiligen Geist. Er meint es gut mit dir. Es gibt keinen Grund davor, Angst zu haben. Hier steht, wir sollen prophetische Rede prüfen. Und das ist wichtig. Und das hilft uns auch. Auch das Prüfen hilft uns ja auch dabei, dass wir davor keine Angst haben müssen. Weil wir dürfen alles prüfen. Wir sollen alles prüfen. Es gibt zwei falsche Extreme. Das eine Extrem wäre, die Prophetie nicht zu beachten. Und das andere Extrem wäre, ich nenne es mal, kritiklose Hörigkeit. Ja, aber das war ja in der Prophetie und deswegen muss ich eins und eins das so umsetzen oder drauf hören. Das war ja prophetisches Reden. Manche ziehen sich, ich habe letztes Mal was dazu gesagt, irgendwelche YouTube-Propheten rein und sagen, da, der hat gesagt. Es gibt zwei Extreme, nicht beachten und das andere ist kritiklose Hörigkeit. Und auch da möchte ich was lesen, wie das Olonska geschrieben hat, weil ich finde, er das so oft so treffend auf den Punkt bringt, dass Prophetie eben kein unfehlbares Reden ist. Er schreibt hier, der Prophet ist der Bote, der eine Botschaft empfängt und diese wiedergibt. Er ist für ihre Wiedergabe mitverantwortlich. Er kann, also der Prophet, er kann Akzente verschieben, er kann eigene Deutung einfließen lassen, er kann ungeistlich damit umgehen, er kann zum falschen Zeitpunkt reden oder sich sogar bei der Wortwahl vergreifen. Alles das kann geschehen. Die Prophetie kann richtig sein, aber der Bote kann es vielleicht auch falsch wiedergeben. Gott gebraucht einfache Menschen, um durch sie prophetisch zu sprechen und zu wirken. Und unsere Aufgabe ist es, zu prüfen und das Gute, das wahre, Göttliche festzuhalten und das Menschliche, das was nicht von Gott ist, das rauszufiltern. So wie man Gold von der Schlacke trennt. Das ist das, was wir tun sollen. Ich benutze das einfach als Beispiel, als vorher Petra gesprochen hat, habt ihr es gemerkt? Sie hat erzählt von der Hacke und von, dass sie da auf der Gartenausstellung war. Klar, das war, ist der menschliche Teil gewesen. Sie hat was erlebt und gibt das weiter. Aber der Heilige Geist hat durch das, was sie dort menschlich erlebt hat, hat der Heilige Geist dadurch ihr was verdeutlicht und sie hat dann eine göttliche Botschaft weitergegeben. Also der Teil mit der Hacke und so weiter, das ist der menschliche Teil, aber der Teil, die Auslegung davon, das war göttliches Reden, was Gott dadurch der Gemeinde heute sagen möchte. Ich habe einen guten Freund und ich habe es mit ihm nicht abgesprochen, also falls du zuhörst, ich sage deinen Namen nicht. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dieses Beispiel weitergebe, sonst darfst du nachher anrufen und dich beschweren. Aber ich sage den Namen nicht. Er hat, wenn es jetzt bei klingelt, gell? und er hat vor vielen Jahren hat er eine Prophetie bekommen, wo der Mensch, der das weitergegeben hat, der Bote, ihm dann gesagt hat, pass auf, ich sehe drei Wege für dein Leben. Gott sagt dir, er kann aus deinem Leben das tun oder das tun. Diese drei, ich werde es keine Details nennen, aber es gibt diese drei Optionen für dein Leben und es liegt an dir. Wie weit machst du dich auf? Wie lebst du dein Leben? Und Gott möchte das machen. So, das war die Prophetie. Und dann hat er gesagt, ja, und was ist mit meiner Freundin? Die Freundin, die kam in der Prophetie ja gar nicht zur Sprache und so. Und dann hat der Prophet oder der Bote gesagt, ja, deine Freundin wird mit dir sein. Ich habe sie an deiner Seite gesehen. So. Und dann, ein paar Jahre später, haben wir nochmal über diese Prophetie gesprochen. Habe ich gesagt, du, da liegt doch Prophetie auf deinem Leben. Ja, du, aber er hat gesagt, das Mädchen wird an meiner Seite sein, aber ich bin mit ihr längst nicht mehr zusammen. Sage ich, das muss deswegen noch lange nicht heißen, weil der Teil offensichtlich falsch war, dass der andere Teil der Prophetie auch falsch war. Und so müssen wir Gold von der Schlacke trennen. Wir müssen das prüfen. Es kann ein Teil falsch sein. Vielleicht war er da auch in Erklärungsnot zu sagen, ja, der, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir müssen lernen zu filtern, was ist menschlicher Teil. Das ist auch beim prophetischen Gebet so. Anna hat es neulich mal erzählt, dass sie auch, wo sie beim prophetischen Gebet war, dass du Teil hattest, die waren voll zugetroffen, wirklich in Schwarze, so wie wenn Robin Hood seinen eigenen Pfeil spaltet. Besser kannst du nicht in die Mitte treffen. Oder aber auch Teil dabei waren, die einfach nicht gepasst haben. Und auch da sind wir in der Verantwortung, das einfach zu prüfen und Gold von der Schlacke zu trennen. Aber geprüft wird hierbei mit positivem und dankbarem Herzen. Paulus sagt hier, achtet Prophetie nicht gering. Also wenn ich alles kritisch sehe und alles auf die geprüft wird mit positivem, dankbarem Herzen. Danke Gott, dass du Prophetie geschenkt hast. Danke Gott, dass du in mein Leben hineinsprechen möchtest. Und jetzt prüfe ich das mit dankbarem, wohlwollenden Herzen. Das ist so wichtig. So, jetzt noch kurz drei Prüfkriterien, wie wir eine Prophetie prüfen können. Folie 4 ist das. Genau. Super, da ist es. Also die drei Prüfkriterien. Erstens, Auftrag der Prophetie. Prophetie hat immer einen klaren Auftrag. Da habe ich letztes Mal viel dazu gesagt. Wenn du das verpasst hast, du kannst das auf YouTube nachhören. Aber Prophetie, haben wir gelernt, enthält immer drei Merkmale. Erbauung, eine ermutigende, eine aufbauende Ermahnung und einen Trost. So, und wenn eine Prophetie diese drei Merkmale nicht hat, dann ist es ziemlich deutlich, dass diese Prophetie nicht vom Geist Gottes gewirkt wird. Letztes Mal habe ich das gesagt, auch der Teufel hat seine Wahrsager, seine in Anführungszeichen Propheten, durch die er die spricht. Aber wenn der Teufel eine Prophetie weitergibt durch einen Wahrsager und so weiter, dann dient es genau zum Gegenteil, nämlich nicht zur Erbauung, zur ermutigenden Ermahnung und zum Trost, sondern es dient zur Zerstörung, zu einer erniedrigenden Ermahnung und zum Kummer. Also wenn eine Prophetie in dir was auslöst, dass du dich danach runtergedrückt fühlst, schlecht fühlst, dass du dich erniedrigt fühlst, dass du dich bloßgestellt fühlst, dann ist mit ziemlicher Sicherheit nicht vom Geist Gottes gewirkt. Weil ich habe das letzte Mal das ausgeführt, wie gesagt, wenn Gott ermahnt, dann ermahnt er, dass wir dadurch total ermutigt und erbaut werden. Dass wir sagen, das musst ich hören. Und das ist was uns aufbaut. Also nachhören. So, dann zweitens, das zweite Prüfkriterium ist das Wort Gottes. Neutestamentliche Prophezeiungen können niemals etwas anderes sagen, als das, was die Bibel sagt. Prophetie muss immer mit dem Zeugnis der Schrift übereinstimmen. Es kann gar nicht anders sein. Heutige Prophetie darf niemals als Lehrquelle gelten. sondern die Schrift ist das, was unsere Lehrquelle ist. Und Prophetie ist inspiriert, sollen wir annehmen, sollen wir nicht verachten, sollen wir filtern und so weiter, Goldschlacke und so weiter, aber Prophetie kann nie als Lehrquelle dienen. Außer die Prophetie, die natürlich in der Bibel steht, weil die Prophetie, die in der Bibel steht, ist ja auch Bibel, also ist ja auch Gottes Wort, ihr versteht, es gibt ja auch Prophetie, die in der Bibel abgedruckt ist. Das ist die Ausnahme, weil dann ist es auch Bibel. Okay, aber ansonsten muss sich Prophetie immer an der Bibel überprüfen lassen. Drittens, Qualität und Klarheit der Botschaft. Was kommt inhaltlich rüber? Dient es zum Wachstum der Gemeinde? Manch eine schwache Prophetie ist zwar grundsätzlich nicht falsch und auch nicht schädlich, aber sie ist für gereifte Christen nichtssagend. Es gibt dann manchmal so Beispiele, das hatte ich jetzt nicht erzählen, Ingolf hat es gestern erzählt, wo dann auch manchmal nur ein Gott liebt dich einen Effekt haben kann, dass es genau jemand hören musste und dass es voll vom Geist Gottes gewirkt wird, absolut. Aber ansonsten ist Prophetie schon dazu da, dass Gemeinde dadurch zum Wachstum kommt. Also auch Qualität und Klarheit einer Botschaft ist ein Prüfkriterium. So, wie geht es jetzt nach der Prüfung weiter? Um das zu beantworten, diese Frage, möchte ich Prophetie noch kurz mit einer Pflanze vergleichen. Also ihr müsst euch vorstellen, Prophetie ist ausgesprochen, ist sowas wie der Same ist ausgestreut. Der Same wurde ausgestreut. So, und was muss man jetzt tun, damit die Pflanze oder damit die Prophetie heranwächst? Auf der einen Seite ist es klar, muss man die Pflanze pflegen. Die Pflanze wird nicht einfach von selber wachsen, wenn wir nichts tun. Und auf der anderen Seite wird es aber nichts bringen, wenn wir die Pflanze ständig ausbuddeln und gucken, keimt schon, wie weit ist es? Wenn wir das Ding dauernd ausbuddeln, dauernd den Keim, den Samen angucken, dann wird es nicht förderlich sein, dass sich die Pflanze heranwächst, dass sich die Prophetie erfüllt. Und das führt uns zu diesen zwei Punkten, ihr habt sie hier noch drauf auf der Folie. Erstens, Prophetie geht nicht einfach von selbst in Erfüllung. Das bedeutet, wenn du eine Prophetie bekommen hast oder auch hier eine Prophetie gehört hast im Gottesdienst, heißt es nicht, dass man sich danach einfach zurücklehnen kann und sagen kann, naja, Prophetie, es geschieht sowieso, ich muss da ja nichts mehr machen. Sondern wir müssen auch auf die Prophetie eingehen und entsprechend leben. Gott spricht in unser Leben hinein, das, was er tun möchte, was er vorhat. Aber wir müssen darauf eingehen. Reinhard Bonnke hat mal gesagt, dass Gott ihm irgendeines Tages offenbart hat, dass er die dritte Wahl war für seinen Dienst. Gott hat zwei andere davor im Blick gehabt und die haben es beide nicht gemacht. Und er war die dritte Wahl, um das dann zu tun. Also wir müssen auf die Prophetie auch eingehen. Ich würde mal gerne wissen, wer die anderen beiden waren. Die würden wahrscheinlich ganz schön, Also wir müssen darauf eingehen und entsprechend leben. Was können wir also tun, um diese Prophetie zu pflegen? Beschäftige dich mit der Prophetie. Wenn du beim prophetischen Gebet warst oder wenn du es hier im Gottesdienst gehört hast, schreib es dir auf und dann geh die Prophetie Punkt für Punkt durch. Und dann geh damit ins Gebet und verbring Zeit mit Gott. Sprich mit Gott über diese Prophetie, frag ihn, was wolltest du mir damit sagen? Rede mit ihm drüber. Fang an, mit Gott zu träumen und sag, wow, hast du das wirklich so gemeint? Hast du das wirklich über mich ausgesprochen? Ihr wisst, Gott sagt zu Gideon, du bist mein starker Held. Zu Abraham, Vater vieler Völker. Hast du das wirklich so gemeint? Fang an zu träumen. Fang an, dieser Prophetie in deinem Herzen Raum zu geben. Wie es über Maria heißt, und sie bewegte dieses Wort in sich. Sie ließ es nicht los. Genauso Prophetie, beweg es in dir. Und dann kannst du auch darum bitten, wenn du dir unsicher bist, dass Gott diese Prophetie nochmal bestätigt. Entweder direkt durch den Heiligen Geist, durch Träume und Visionen oder durch andere Menschen. Ich war jetzt, wo ich auf der MOVE-Konferenz war, war das so interessant. Zwei Leute haben mir gesagt, also zwei Bekannte, die unabhängig voneinander, die haben beide genau das gleiche erlebt. Die haben gesagt, sie waren beim prophetischen Gebet und haben da eine Botschaft empfangen. Und dann waren sie, an einem Abend gab es also so einen Altaraufruf, wo man auch vorgehen konnte und für sich beten lassen konnte. Und dann waren sie vorne natürlich bei jemand völlig anderem, wie wo sie prophetisches Gebet empfangen haben. Dann haben sie gesagt so, und dann bin ich da vorne für mich zum Beten und dann sagt der genau wörtlich das Gleiche, wie das, was der im prophetischen Gebet gesagt hat. Sage ich, ja? Ich weiß. Wenn das Gott tut, dann macht er das, um es zu bestätigen. Und das tut er so wohlwollend. Ich hatte mal für Loni, das darf ich hier erzählen, für Loni aus Neubrandenburg, für die Frau vom Seniorpastor, hatte ich mal den Eindruck gehabt, es gibt ja diese Stelle von Maria und Martha und dann geht es immer darum, ja wer ist jetzt eigentlich, die Martha ist so fleißig und die tut so alles und so weiter und Maria hat das bessere Teil erwählt, weil sie Jesus zu Füßen sitzt und weil sie seine Gegenwart sucht. Und ich habe zu Loni mal gesagt, ich glaube, wo wir uns dann verabschiedet haben beim Abschiedsgottesdienst, habe ich zu Loni gesagt, dass ich in ihr sehen kann, dass sie diese seltene Eigenschaft und Gabe hat, dass sie Maria und Martha vereint. Weil sie auf der einen Seite jemand ist, wo total fleißig ist, sie hat das totale Gastgeberherz, ist fleißig, macht alles, deckt den Tisch, backt den Kuchen, alles. Aber Loni ist jemand, wo die Gegenwart Jesus sucht, zu seinen Füßen zu nehmen. Sie sagt, Loni, du vereinst das beides. Und dann sie konnte das nicht annehmen. Sie sagt, ach komm, du lobst mich da in den Himmel. Ah, neu, ich kann das. Ah. Sie konnte das nicht annehmen. Und dann war sie auf der besagten Move-Konferenz. Vielleicht solltet ihr da auch mal hingehen. Vor allem wegen prophetischen Gebet, okay? So, und dann war sie beim prophetischen Gebet auf der Move-Konferenz und sie kommt aus dem Gebet raus und sagt, was glaubst du, was der mir gesagt hat? Der hat zu mir genau das gesagt, dass Maria und Martha, dass er sieht, dass ich beides vereine. Und sie kannte den nicht und ich habe mit dem auch nicht gesprochen, ich weiß gar nicht, wo sie war. Und ich so, was, wie kann das sein? Hey, glauben wir an einen lebendigen Gott, der in unser Leben hineinspricht? Hoffentlich, das tut er. Und es ist so stark, wenn wir das dann in der Praxis erleben. Und Gott macht es. Wenn du kannst Prophetie ganz locker überprüfen und sagst, Gott, war das von dir? Dann bestätige es nochmal. Was glaubst du, wie oft ich mir habe bestätigen lassen, dass ich wirklich auf die Bibelschule gehen soll? Ja, das gab dann leider keinen Zweifel mehr und kein Zurück und ich bin so dankbar. Als ich gestern die Predigt vorbereitet habe, ich dachte, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Und es ist so schön, wie Gott es, ich habe es gestern, als ich es nochmal durchgegangen bin, ich habe es länger vorbereitet. Und es ist so schön, wie Gott das einfach verändert. Das ist so toll. Und dann, wenn das nochmal bestätigt hat, dann fragt Gott, was soll ich jetzt damit machen? Wie geht es weiter? Und das bringt uns zum zweiten Schritt, nämlich geduldig darauf vertrauen, dass Gott es wachsen lässt. Wir müssen darauf vertrauen, dass eine Pflanze wächst, dass die Prophetie wächst, dass es in Existenz kommt und nicht ständig nachschauen und wieder ausbutteln. Wir haben neulich vom Döner, nach dem Gottesdienst haben wir uns einen Döner geholt und so und Anna wollte heimessen und dann haben die Kinder gesagt, ah, jetzt nehmen wir noch ein Eis und so. Ja gut, für jeden eine Kugel und so. Und dann habe ich im Auto bei mir so ein Eis, so ein Fächle, wo man kühlen kann und so. Und das reicht natürlich nicht, dass das Eis nicht wegschmilzt, aber es reicht halt, um das ein bisschen zu verzögern und so. Und habe ich das da reingestellt und so. Und Liara saß vorne bei mir und so. Und dann ist es immer so, ich muss gucken, ob schon geschmolzen ist. Ich muss gucken, ob schon geschmolzen ist. Ist es schon geschmolzen? Ist es schon geschmolzen? Sag ich, das ist jetzt nicht hilfreich. Wenn du immer guckst, ob es noch nicht geschmolzen ist, weil jedes Mal, wenn du das aufpasst, kommt da warme Luft dran, dann schmelzt es auf jeden Fall schneller. Okay? Und manchmal gehen wir mit Prophetie so oder so ähnlich um, dass wir, also hab Geduld und Vertrauen, auch wenn die Prophetie nicht heute eintritt. Ey, ich glaube, so lange wie Abraham auf seine Prophetie warten musste, muss, glaube ich, so gut wie keiner von uns warten. Vertrau darauf, dass es eintritt. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Lassen wir uns also nicht entmutigen, wenn es noch nicht gleich eintritt. Okay, ich möchte jetzt noch auf das Wort der Weisheit kommen. Wort der Erkenntnis lasse ich weg, das mache ich nächstes Mal dann noch. Aber wir machen jetzt noch das Wort der Weisheit. Ja, letztes Mal, ich bin das so ermutigt, weil letztes Mal nach der letzten Predigt ich so viele positive Rückmeldungen von euch gekriegt habe. Ich sage jetzt nicht, wer aus Datenschutzgründen, aber eine Person hat gesagt, ich hätte dir nach der Stunde noch eine Stunde zuhören können. Also, gut, das ermutigt mich jetzt. Ich kann leider aus Datenschutzgründen keinen Namen nennen, nicht, dass ihr euch dann nachher beschwert. Aber deswegen nehme ich mir auch die Zeit, jetzt da noch drauf einzugehen. Folie 5, das Wort der Weisheit, gucken wir uns an. Genau, 1. Korinther 12, Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, Elberfelder Übersetzung. Ja, es ist auch hier so, liebe Anna, ich weiß, das freut dich ganz besonders, dass die Elberfelder Übersetzung am nächsten am Original dran ist und hier richtig übersetzt mit das Wort der Weisheit. Es ist gleich noch wichtig, warum. Aber auch die Neues Leben, meine Lieblingsübersetzung, schreibt hier, dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Wir werden auch gleich sehen, dass das auch nicht schlecht übersetzt ist. Also, es im griechischen Original steht hier nämlich Logos Sophias. Also, und es wird exakt mit Wort der Weisheit übersetzt. Und dadurch erfahren wir zunächst zwei wichtige Dinge. Zum einen, es ist ein Wort der Weisheit und zum anderen, es ist ein Wort der Weisheit durch den Geist. Also Diatub Pneumatos steht hier. Logos Sophia, Diatub Pneumatos. Also ein Wort der Weisheit durch den Geist. Und warum ist das jetzt so wichtig? Weil dadurch deutlich rauskommt, dass es sich hierbei bei der Geistesgabe nicht um die Gabe der Weisheit handelt, sondern um die Gabe des Wortes der Weisheit. Und darin liegt ein wichtiger und wesentlicher Unterschied. Das bedeutet, es bekommt nicht jemand die Gabe der Weisheit, sozusagen, dass man sagen kann, der hat sprichwörtlich jetzt die Weisheit wie mit Löffeln gefressen. Diese Person hat nicht unbedingt Weisheit oder ist auch nicht unbedingt ein weiser Mensch, der immer weise ist. Aber unter der Inspiration des Heiligen Geistes wird ihm oder ihr eine plötzliche Offenbarung geschenkt. Also es ist eine punktuelle Inspiration, die der Heilige Geist gibt, wo man dann in diesem Moment ein Wort der Weisheit weitergibt. Jemand, der heute inspiriert durch den Heiligen Geist ein Wort der Weisheit weitergibt, kann morgen den größten Blödsinn reden. Und kann sich dann hilflos oder töricht benehmen in einem anderen Moment, in einem anderen Augenblick. Punktuelle Inspiration, ein Wort der Weisheit und nicht die Gabe der Weisheit. Wenn es die Gabe der Weisheit wäre, dann wäre es nur ein ganz, ganz kleiner Schritt zum Eingebildetsein. Ich habe die Gabe der Weisheit bekommen. Und ich bin immer die Anlaufstelle für alle schwierigen Fragen zu jeder Zeit, weil ich die Gabe der Weisheit besitze. Aber so ist es nicht. Es wurde oft der Fehler gemacht, dass man das Wort der Weisheit gleichgesetzt hat mit theologischem Wissen oder mit Bildung. Doch es ist ganz deutlich in der Bibel, kriegen wir das zum Ausdruck, ich komme gleich noch drauf zu sprechen, dass das eben kein Produkt eigenem Studiums oder unseres eigenen Verstandes ist, sondern das Wort der Weisheit ist etwas, was wir ganz durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Also ihr wisst, Gnadengaben, Charisma bedeutet, wir müssen und können es uns nicht verdienen durch eigene Leistung, sondern wir kriegen es geschenkt aus reiner Liebe und Gnade. Das wisst ihr alle schon, muss ich nichts mehr dazu sagen. Aber es ist wichtig, das hier nochmal ausdrücklich zu sagen, weil nämlich bei dieser Gabe hier besonders die Gefahr groß ist, dass wir sehr schnell denken, ein Wort der Weisheit ist ein Produkt unseres eigenen Verstandes. Ein Wort der Weisheit wird hervorgerufen durch Bildung und Studium. Wenn ich das und das gemacht habe, dann kann ich besonders weise reden. Hier haben wir ganz besonders die Gefahr, dass wir denken, es wäre so. Aber in der Bibel wird Weisheit niemals gleichgesetzt mit Wissen oder gebildet sein. Das sehen wir, wenn wir in den Originaltext reingucken. Wie gesagt, wenn es so wäre, dann wäre der Schritt zum Eingebildetsein ein sehr kurzer. Wir möchten einmal ganz kurz gucken, das Wort der Weisheit im Alten Testament und dann das Wort der Weisheit im Neuen Testament. Also im Alten Testament gibt es zwei Wörter für Weisheit. Das eine Wort ist Bina, Folie 6 ist das, kommt jetzt, Folie 6. Das eine Wort ist Bina und Bina bedeutet so viel wie Einsicht oder Verständnis und zeigt, dass Weisheit und Wissen schon im gewissen größeren Sinne zusammengehören. Und dennoch zeigt uns die Bibel, wenn sie Bina benutzt, dass Einsicht und Verständnis mehr ist als nur bloßes angehäuftes Wissen. Besonders deutlich wird es mit dem zweiten Wort. Das zweite Wort ist Chokma, oder also Chokma. Und dieses Wort wird immer dann benutzt, wenn die Gabe der die Gabe des Wortes der Weisheit, also ich selber fast falsch gesagt, die Gabe des Wortes der Weisheit Anwendung findet. Chokma bedeutet einen guten Rat, den man zum Beispiel in einer Krisensituation gibt. Auch Geschicklichkeit, also geschickte Ratschläge. Es bedeutet auch die Fähigkeit, rechte Entscheidungen zur rechten Zeit zu fällen. Diese Weisheit ist also Wissen, das ins praktische Leben, das im praktischen Leben umgesetzt wird und so einem Einzelnen oder der Gemeinde dient. So, ganz kurz ein Satz zum Alten Testament, zum Neuen Testament. Viele sagen, wie kann das sein, Altes Testament, da war doch noch der Heilige Geist noch gar nicht gekommen, Pfingsten, da gab es doch keine Geistestaufe und so weiter. Und ja, im Alten Testament sehen wir, dass der Heilige Geist im Alten Testament immer auf Menschen kam und Menschen dann gebraucht hat, um bestimmte Dinge zu tun. Aber es hat der Heilige Geist immer nur punktuell gemacht. Also der Heilige Geist kam punktuell, um dort Menschen zu erfüllen, um etwas Gewisses zu tun in dieser Situation. Im Neuen Testament, da bezieht dann der Heilige Geist Wohnung bei uns. Das ist neu, das war im Alten Testament noch nicht so. Beziehung, dass der Heilige Geist bei uns bleibt, das hat sich durch das Neue Testament verändert. Aber auch im Alten Testament wurden punktuell Menschen vom Heiligen Geist gebraucht und geführt. Genau. Also wir sehen da einige Stellen, wo das Wort der Weisheit empfangen worden ist und weitergegeben worden ist. Zum Beispiel eine Begebenheit sollten, denke ich mal, alle von uns kennen, nämlich Josef beim Pharao. Also, Gott schenkt dem Pharao diese sonderbaren Träume und Josef ist dann derjenige, der sich dann diese Träume anhört und zunächst zuhört und dann anfängt, diese Träume auszulegen. Das kennen wir. Und dann lesen wir 1. Mose 41, genau, wir haben es hier, 1. Mose 41, 28 bis 32, was jetzt Josef zum Pharao sagt. Gott hat ihnen gezeigt, also ihnen, Ansprache des Pharaos, ja. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernte geben. Nach ihnen werden jedoch 7 Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird, dass sie den Traum zweimal, da haben wir es wieder Bestätigung, dass sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass dieses Ereignis bei Gott beschlossene Sache ist und dass er sie bald eintreten lassen wird. So, also. Damit ist jetzt die Traumdeutung abgeschlossen, okay? Und das, was jetzt kommt, was jetzt folgt, ist das Wort der Weisheit. Das sehen wir auch, wenn wir in den Originaltext reingucken. Verse 33 bis 36 sagt Josef hier, mein Rat lautet, da ist das Wort der Weisheit, mein Rat, da ist Chokma, mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den 7 guten Jahren den 5. Teil der Ernte als Steuern einziehen. Sie sollen alle Getreide der 7 guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die 7 Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. So dass es sich hierbei um ein Wort der Weisheit handelt, können wir auch dadurch erkennen, wie stark und außergewöhnlich der Pharao jetzt darauf reagiert. Ich meine, er war immer noch der Pharao und da steht vor ihm ein Gefangener aus dem Gefängnis. Das muss man sich ja eigentlich auch mal... Und er hört jetzt auf den. Also das merkt man, dass es ein Wort der Weisheit war, weil es so einen starken Eindruck hatte beim Pharao. Josefs Vorschlag fand, Folie 7, Josefs Vorschlag fand Gehör beim Pharao und seinen Beratern. Als sie beratschlagten, wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte, sagte der Pharao, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef, denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Immer noch Zweifel dran, dass das der Heilige Geist war? Die Bibel sagt es uns. ganz deutlich. Und er wandte sich an Josef und sagte, da Gott dir die Bedeutung der Träume offenbart hat, musst du der weiseste Mann im ganzen Land sein. Was tut jetzt hier Josef? Josef, er betont hier stets die ganze Zeit, dass es nicht sein Verdienst ist. Er sagt hier, ich kann keine Träume deuten, aber Gott kann. Wir könnten jetzt hier ganz schnell sagen, Josef, der weiseste Mann im Land, jetzt können wir wieder in die Gefalle reintappen zu sagen, der war so weise. Seine Bildung und so weiter wird ihm sicherlich geholfen haben, nachher die Kornkammern zu bauen, das ganz bestimmt, obwohl, wenn man sagt, ja, Profis haben die Titanic gebaut und Amateure die Arche, also ja, also das wird auch vom Heiligen, da wird der Heilige Geist schon auch mitbeteiligt gewesen sein. Sicherlich hatte das auch seinen Anteil. Aber Josef, er macht hier deutlich, nicht ich bin derjenige, von dem das kommt, die Weisheit, sondern Gott ist es, der mir das offenbart hat. Er ist es, der durch mich geredet hat. Er weiß hier, dieser arrogante Josef von früher hat gelernt, wer bin ich und wer ist Gott? Und er lässt Gott reden und er lässt Gott zum Zug kommen. Der Josef von früher, der hat gesagt, also der hat sich was verändert in seinem Charakter. Er wusste, Gott ist es, der redet. Wort der Weisheit, Heiliger Geist, nicht mein Wissen, nicht mein Verdienst. Und es ist so schön, wenn man das so sehen kann. Gott, er sieht die Not des Volkes und er gebraucht Josef, beziehungsweise er gebraucht das Wort der Weisheit dazu, um jetzt einen Ausweg aus der Krise aufzuzeigen. Und absolut wichtig war natürlich, dass der Pharao jetzt darauf gehört hat. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er diese Prophetie verachtet hätte. Wenn er auf dieses Wort der Weisheit nicht eingegangen wäre, dann wäre wahrscheinlich das ganze Volk verhungert. Also auch da sehen wir, wie wichtig es ist, dass Prophetie da ist, sonst verwildert ein Volk. Sonst geht ein Volk zugrunde. Wie passend hier, oder? Wie passend hier. Wie wichtig es ist, dass Prophetie da ist und wie wichtig es ist, dass wir auf Prophetie eingehen. So, jetzt noch kurz das Wort der Weisheit im Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir das Wort Sophia. Wenn ihr, Sophia ist heute nicht da, gell? Sophia bedeutet die Weise. Deswegen, das kommt daher. Sophia steht im Neuen Testament für Lebensweisheit oder für Wissen, sich in Situationen richtig zu verhalten. Es bedeutet auch, Wissen richtig anzuwenden. Olonska schreibt hier, denn viel Wissen zu besitzen macht noch lange keinen weisen Menschen aus. Manch einer hat ein ungeheures Wissen und ist doch hilflos und unweise im praktischen Leben. Wenn das Neue Testament von Weisheit spricht, dann spricht sie viel von dem Wert von göttlicher beziehungsweise von geistlicher Weisheit. Es wird oftmals deutlich auch von natürlicher Weisheit abgegrenzt. Korintherbrief zum Beispiel, ganz, ganz viele Stellen, diese Torheit der Welt und ihr wisst, also diese ganzen Stellen, was ist vor der Welt Weise und Torheit, aber in Wirklichkeit er fängt die Schlauen im Netz ihre eigenen Schlauheit und so weiter. Also im Neuen Testament wird deutlich abgegrenzt, was ist göttliche geistliche Weisheit und was ist menschliche, was ist natürliche Weisheit. Göttliche Weisheit ist anders als die Weisheit, die damals die Griechen angestrebt haben. Das haben wir im Korintherbrief. Und wo das Neue Testament von erstrebenswerter Weisheit redet, geht es immer um göttliche Weisheit, denn nur diese kann helfen, ein göttliches Leben zu führen und Probleme geistlich zu meistern. Also der Unterschied zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit, der kommt so schön zum Ausdruck. Nächste Folie, in Jakobus 3, 13, Vers 18. Eine Folie weiter, Folie 8. Folie 8 haben wir es, genau. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und sogar teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Also ihr seht auch das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Teufel, mit Zerstörung und so weiter. Ne? Teuflischen Ursprungs, auch das findet hier auch wieder, kommt hier auch mit zum Ausdruck. Ne? Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, sie ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und durch gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und wer Frieden stiftet, wird in Frieden sehen und er wird Gerechtigkeit ernten. Also, göttliche Weisheit oder menschliche Weisheit können wir an den Früchten erkennen. Was göttliche Weisheit bewirkt oder hinterlässt, ist Frieden. Hier sehen wir es ganz, ganz deutlich. Menschen versuchen oft Frieden durch irgendwelche faule Kompromisse, versucht man irgendwie Frieden zu ermöglichen. Und ich sage faule Kompromisse, weil es gibt auch gute Kompromisse. Es gibt göttliche Kompromisse, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, die wirklich, also Weisheit, die zwischen zwei extremen Positionen einen gangbaren Weg finden. Also auch das gibt es. Und im Neuen Testament finden wir einige Beispiele dafür, dass göttliche Worte der Weisheit absolut notwendig waren. Übrigens notwendig, da steckt ja drin, notwendend. Ja? Also notwendend. Notwendig, notwendend. Eine Stelle noch im Neuen Testament, das werde ich jetzt nicht mehr vorlesen, Folie 9, da wo es darum ging, also um die Apostelgeschichte, um die Verteilung, um die Versorgung der Witwen, wo man nicht wusste, da hat sich ein Teil der Gemeinde hat sich beschwert, weil sie sich benachteiligt gefühlt haben. So lässt sich es zusammenfassen. Und dann kommt hier ein Wort der Weisheit, was aus dieser Situation herausführt. Und ich finde es hier auch so stark, dass wir dann nämlich am Ende lesen, Vers 5, also erstmal vielleicht den Vorschlag. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Und jetzt heißt es hier, dieser Vorschlag gefiel allen. Gott sei Dank. Auch da sehen wir das Wort der Weisheit. Wenn du einen Konflikt in der Gemeinde hast, eine Krise oder sonst irgendwas und du dann einen Vorschlag hast, der allen gefällt, Gott sei Dank. Das ist der Heilige Geist, der einen dazu befähigt, ein Wort der Weisheit zu geben in so einer Situation. Und hier sehen wir aber auch, wie praktisch und wie alltagsnah das Wort der Weisheit ist. Wie er in so alltäglichen Dingen hilft. Das finde ich so stark und so ermutigend. Es gibt noch viele Beispiele zu nennen im Neuen Testament. Es gibt ganz viele Stellen, wo es heißt, dass die Zuhörer sich wunderten, wie weise die Jünger geredet haben, obwohl sie doch gar keine Gelehrten waren, sondern nur Laien. Wie konnten diese ungebildeten Menschen, außer Paulus, die anderen waren ja Fischer und so weiter, wie konnten die so gebildet reden? Und es gipfelt dann in Matthäus 1, 19 bis 20, wo es heißt, wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Vielleicht werden wir nicht vor Gericht gestellt in so einer Situation. Aber es gibt Situationen, brenzlige Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie kommen wir da raus, wo wir nicht wissen, wie sollen wir da antworten. Und da möchte uns Gott ein Wort der Weisheit geben, dass wir da richtig drauf antworten können. Jetzt habe ich das Buch vergessen, ich wollte noch eine Geschichte aus dem Buch lesen, ich sage es aus dem Kopf. Es gab eine Geschichte von einem Mädchen in Madagaskar, und da ist ja auch Christenverfolgung. Sie war auf dem Weg, abends sich mit anderen Christen zum Bibelkreis zu treffen und wurde jetzt von der Polizei angehalten, die sie gefragt hat, was machst du, wo gehst du so spät noch hin? Und sie wusste jetzt nicht, okay, sie will nicht lügen, aber das Richtige zu sagen, hätte sie und die Christen verraten und auffliegen lassen, hat sie gebetet. Gott, gib mir jetzt die richtige Antwort. Und dann bekommt sie vom Heiligen Geist ein Wort der Weisheit und sagt ihm, und hat dann gesagt, unser ältester Bruder ist gestorben und wir treffen uns heute Abend, um sein Testament zu lesen. Oh, ach so, ja dann natürlich, haben sie sie natürlich ziehen lassen. Und es ist so stark, wenn Gott ein Wort der Weisheit schenkt in so einer Situation. Und das ist was, was wir alle erleben können, dass dann, wenn wir nicht weiter wissen, dass Gott uns ein Wort der Weisheit gibt, was wir dann reden sollen. Lobpreisteam, ihr könnt kommen. Wir spielen noch ein letztes Lied. Und ich möchte